Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich as good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Ein Tech-Startup aufbauen kann man überall. Deshalb spreche ich mit den besten Gründern außerhalb von Berlin, München und Hamburg. Mein heutiger Gast ist Mladen Milicevic, Gründer von Unshade Robotics aus Paderborn. Nach einem Aufenthalt in China hat er erkannt, wie weit uns die dortige Industrie bei der Automatisierung voraus ist. Dann hat er beschlossen, das zu ändern. Mit seiner Plattform hat er den Zugang zu Robotik transparent und einfach gemacht. Mit dem Malocha-Bot hat er etwas entwickelt, das er den Laptop für die Industrie nennt. Heute hat Unshade Robotics über 60 Mitarbeiter, mehr als 300 Kunden weltweit und Investoren wie DFZ von Kaufland und Lidl-Inhaber Dieter Schwarz mit an Bord. In dieser Folge erfährst du, warum Roboter nicht nur etwas für Großkonzerne sind, wie auch kleine und mittelständische Unternehmen mit überschaubaren Stückzahlen profitieren können und warum Paderborn ein perfekter Standort für Hightech ist. Bleib bis zum Ende dran, denn da verrät Mladen auch seinen wichtigsten Tipp für Gründer.
Noch ein wichtiger Hinweis: Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen im Laden.
Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wo treffe ich dich gerade?
In Paderborn, hier bei unserem Headquarter.
Was macht ihr denn bei Unshade Robotics? Dein Pitch, bitteschön.
Wir helfen Fabriken weltweit, den passenden Roboter zu suchen, zu finden und zu integrieren. Ja, nachdem ich 2018 in China war und gesehen habe, wie pragmatisch die Chinesen so automatisieren, wie weit sie uns voraus sind, wie schnell, wie viele Roboter implementiert werden, habe ich für mich gesehen, wir müssen den Weg zur Robotik einfacher, schneller, besser zugänglich machen, hier für Europa und auch für die USA. Und habe 2019 mit meinem Kollegen Kevin Freies Unshade Robotics gegründet, mit dem Ziel, Fabriken weltweit zu helfen. Wir haben mit unchainedrobotics.de die erste Plattform weltweit online gestellt, die Roboter mit Preisen und technischen Details online verfügbar macht, vergleichbar macht, ohne Login, ohne Registrierung. Das hat dabei geholfen, dass sehr, sehr viele Fabriken überhaupt das erste Mal ein Gefühl dafür bekommen haben, was kostet eigentlich so ein Roboter? Was brauche ich denn eigentlich so? Was kann ich so vergleichen und wie komme ich eigentlich in die Automatisierung rein? Und mit unserer Software Luna haben wir dann die Software entwickelt, die diesen Fabriken dabei hilft, auch möglichst schnell und einfach in die Automatisierung einzusteigen, indem wir sowas wie das OS für die Robotik entwickelt haben, also das operative Betriebssystem, was dir dann dabei hilft, wirklich, wenn du den Roboter vor Ort bekommst, in 10 Schritten durchgeleitet zu werden, damit du auch innerhalb von wenigen Stunden schon automatisiert bist und nicht irgendwie Wochen für so eine Integration brauchst, was sonst immer der klassische Sondermaschinenbau so macht. Wir haben festgestellt, es war alles intransparent, es war alles immer kompliziert und das, was wir machen wollen, ist wirklich die Robotik einfach zugänglich machen.
Klingt jetzt ehrlicherweise nach einem ziemlich komplizierten Geschäftsmodell, oder? Ihr habt da so eine Art Marktplatz, so eine Art Plattform da und dann habt ihr noch eure eigene Software. Ihr bietet auch eigene Roboter an, richtig?
Die Kombination, genau. Das große Bild ist, auf unchainedrobotics.de findest du eigentlich alle kleinen Einzelteile, die du so für eine Roboterzelle brauchst. Und wenn du die alle so zusammensteckst, dann brauchst du noch eine Software, damit das alles miteinander funktioniert und miteinander kommuniziert. Und das haben wir als gebündelte Pakete quasi als den Malocha-Bot als Konzept veröffentlicht. Der Malocha-Bot ist sowas wie der Laptop der Industrie. Also wenn du die vielen kleinen Einzelteile vorstellst, Festplatte, Arbeitsspeicher, CPU, Monitor, Tastatur, Maus, was man so alles immer braucht, um so einen Computer zusammenzustecken, dann kaufst du dir noch Windows dazu, damit du dann ein Betriebssystem installierst. Das haben wir quasi alles zusammen in ein Bündel gepackt, was wir den Malocha-Bot nennen, den man dann quasi als Laptop der Industrie vergleichen kann.
Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, so der PC, den früher, als ich angefangen habe, dann auch noch viele Leute selbst zusammengeschraubt haben, wofür man sich dann schon ein kleines bisschen auskennen musste immerhin. Das versteht in der Tat jeder. Und wo steht ihr jetzt gerade? Also du hast gesagt, 2018 habt ihr angefangen. Was ist seitdem passiert? Was habt ihr alles erreicht in der Zeit?
Ja, genau. 2018 war ich noch in China. Dann Ende 2019 haben wir das Unternehmen offiziell gegründet. Mit dann Covid und Lockdown dazwischen natürlich irgendwie eine spannende Phase erlebt. von der initialen Idee zu gründen und loszulegen, kurz ausgebremst. Hat uns aber am Ende des Tages, glaube ich, sehr viel geholfen, nämlich dann den passenden Fokus zu finden. Mittlerweile sind wir knapp über 60 Mitarbeitende mit über 300 Kunden weltweit. Kunden gehören dazu auch zum Beispiel Vorwerk, die den neuen Thermomix rausgebracht haben, der über Roboter von Unchained Robotics verpackt wird, aber auch Kunden aus der Automobilindustrie oder in der Verpackungsindustrie mit ganz klarem Fokus auf, ich sag mal, Verpackungsprozesse in diesen Industrien. Und einer der neuesten Meilensteine ist sicherlich auch die Finanzierungsrunde, die wir zuletzt angekündigt haben, wo wir nochmal 8,5 Millionen Euro Growth Funding hinzugezogen haben. Und auch seit ja, diesem Jahr sind über 20 Roboter in den USA aktiv. Also es ist gerade eine ganz spannende Phase für uns.
Ich muss jetzt nochmal so ein bisschen zurückfragen. Also typischerweise, wenn ich an Roboter denke und Roboter in der Fertigung, das ist auf jeden Fall etwas für mich, was in die Großindustrie gehört. Ja, ich brauche auf jeden Fall großvolumige, sehr repetitive, einfache Tätigkeiten, damit sich das lohnt. Jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir doch einfach mal as good as new, meine frühere Firma, die haben definitiv hohe Volumina. Also es sind mehrere tausend Geräte, die da reingehen und auch mehrere tausend Geräte, die da rausgehen jeden Tag. Das sind aber trotzdem größtenteils noch sehr manuelle Tätigkeiten, ne? Also es muss ausgepackt werden, es muss geprüft werden, es muss an so eine Prüfstation, der Teil ist dann schon automatisiert, es wird dann computerisiert geprüft und gelöscht, so ein Smartphone oder ein Tablet. Jetzt machen wir das alles da mit Menschen. Was würdest du mir sagen, wenn wir jetzt beim Cocktail zusammenstehen? Nee, doch, überleg doch mal, die und die Prozesse würden mir jetzt einfallen. Wie würdest du mir jetzt klar machen, dass ich eigentlich auch schon mal auf dem Level über Automatisierung nachdenken kann?
Total valider Punkt. Das, was uns hier in Europa besonders macht mit der Fertigung, ist, dass wir ein High-Mix, Low-Volume Ort sind. Ja, am Ende des Tages geht es bei ganz vielen Unternehmen darum, dass sie ihre Prozesse so optimiert haben, dass man wirklich effizient High Mix, Low Volume hinbekommt, dass man jeden Tag Wechsel hat, dass Produktionsaufträge sich stetig ändern, dass Shopfloor Layouts sich stetig ändern. Und deswegen war halt immer die Vermutung auch da, dass sich Robotik eigentlich für solche Unternehmen kaum lohnt. Ja, aber genau das lösen wir gerade mit der Software und auch mit der Flexibilität, die wir anbieten, dass man Hardware und Software so zusammenbringen kann, dass man sich auch immer wieder für neue Ereignisse anpassen kann. Und ganz besonders betrifft das auch so Logistikprozesse. Heißt also alles, wo Dinge, ich sag mal, in die Fabrik reinkommen, auf einer Palette abgestapelt werden müssen, aufgemacht werden müssen, wegsortiert werden müssen. Das sind ganz häufig Prozesse, die wir dann quasi im Depalletizing zum Beispiel als Use Case sehen, oder auch wiederum am anderen Ende der Fabrik, wenn quasi Sachen gefertigt, verpackt und auf die Palette gesetzt werden, um dann wieder in Richtung Kunde versendet zu werden. Auch da gibt es immer wieder Wechsel und da gibt es für uns den klassischen Anwendungsfall des Palletizing. Und das, was wir gemacht haben mit der Software, ist tatsächlich auch für Losgrößen von irgendwo 100 bis 500 in der Produktion quasi die Software so optimiert zu haben, dass es für einen sich lohnt, tatsächlich zu automatisieren. Heißt, mit Luna sind wir in der Lage, Anwender, ungelernte Anwender, in 10 Schritten so durchzuführen, dass man einen Produktionsauftragswechsel hinbekommt innerhalb von wenigen Minuten. Ja? Und das ist, glaube ich, so das etwas, was man nochmal mehr transparent machen muss, glaube ich, was auch so heutzutage in der Robotik möglich ist. Denn 80% aller Fabriken in Deutschland haben noch keinen einzigen Roboter. Ja, das sind so Studien, die wir so gefunden haben. Und das, was wir bei unseren Kunden so sehen. Und deswegen sind wir auch mit der Online-Plattform so transparent und versuchen genau da schon mal früh die Leute darüber zu informieren, was eigentlich heute möglich ist und was nicht möglich ist.
Was ist so das Minimum Investment, was ihr seht bei einem eurer Kunden? Wo fängt das dann so an?
Also wir haben Pakete geschnürt, auch vor allem im Palettierbereich, wo man auch irgendwie Pakete mit über 20 Kilogramm handeln kann, was also auch gut geeignet ist für so die größten Versandkartons in der Post. Das startet so ab 2.100 € im Monat in einem Leasing, sodass, wenn man eigentlich schon im Einschichtbetrieb arbeitet, sich das sehr, sehr gut lohnen kann. Das ist so etwas, wo ich sage, da kriegt man auch nicht zu wenig. Ja, also es ist kein Einstiegspreis, wo man dann sagt, naja, und dann kommen noch 50 Add-ons dazu. Nein, nein, das ist schon wirklich eine schlüsselfertige Lösung ab 2.100 € im Monat, die wirklich mehrere Tage, Stunden betrieben werden kann und immer wieder gewechselt werden kann durch einen einfachen Backup.
Wie seid ihr denn so ins Verkaufen reingekommen? Du hast eben schon gesagt, Corona war auch eine spannende Zeit. Nehmen wir den Sondereffekt davon mal raus. Wie habt ihr am Anfang dann eure Kunden angesprochen? Und wie ging es weiter? Wie verkauft ihr heute? Ja, und wie war so die Entwicklung von A nach B?
Wir sind gestartet mit unchainedrobotics.de als erster Marktplatz, der es wirklich transparent gemacht hat, was so ein Roboter kostet, und haben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auch das als skalierbaren Kanal für uns zu nutzen. Das heißt, fast 1,5, 2 Jahre lang sind wir wirklich nur über Inbounds gewachsen, also über Unternehmen, Fabriken, die sich bei uns gemeldet haben, weil sie einen Automatisierungsbedarf haben oder hatten. Und das einfach, weil wir sehr viel SEO optimiert haben und weil wir halt über Google Ads bestimmte Kampagnen gefahren haben, um so bestimmte Hypothesen auch zu validieren. Ja, also suchen Leute explizit zum Beispiel nach dem Thema Palettieren, Depalettieren, was ich so in der Warenlogistik da zum Beispiel oder Produktionslogistik beschrieben habe. Und sind dann über die weitere Bündelung des Malocha-Bots und die Software, die wir da reingegangen sind, immer mehr auf Messen, Veranstaltungen, also haben Robotik erlebbar gemacht, und haben auch gesagt, wir lassen uns gerne daran messen, wie einfach die Software ist, und stellen das gerne sehr viel aus und versuchen auch die Leute möglichst zu uns einzuladen. Sie sehen, wie schnell und einfach man Dinge ändern kann. Und so sind wir dann quasi über den Online-Kanal zusätzlich in den Offline-Kanal reingegangen, und sind da über diese beiden Wege jetzt zuletzt sehr stark gewachsen.
Und grundsätzlich, wie passiert so der Erstkontakt mit einem Kunden heute?
Naja, gehen wir mal davon aus, dass sich so ein Kunde irgendwie online bei uns ein bisschen informiert hat, ja, einen Konfigurator genutzt hat, um vielleicht irgendwie 2, 3, 4 Fragen für sich zu klären, und meldet sich dann bei uns und sagt, Mensch, ich könnte einen Roboter gebrauchen. Und häufig ist es so, dass er erstmal über diesen Roboterarm kommt. Also zu so einer Lösung gehören 60 Einzelteile eigentlich, die man zusammenbringt. Aber der Roboterarm ist immer das, worauf man sich so konzentriert, was man so irgendwie kennt und wo man von ausgeht, dass der erstmal einen Großteil des Problems löst. Und dann kommt häufig die Anfrage darüber und dann heißt es, Mensch, kann dieser Roboter hier mein Problem lösen? Ja, zum Beispiel Pakete packen. Und darüber bekommen wir Bilder und Videos. Ja, wir bekommen sehr, sehr viele Beschreibungen und dann aber halt auch Bilder und Videos, damit wir uns einen Eindruck davon machen können, was der Roboter tatsächlich lösen soll. Und gehen dann in mehreren Stufen durch diesen Prozess durch. Das heißt, wir haben natürlich erstmal eine klare Anforderungsdefinition, die wir machen. Wir gehen aber auch zu den Kunden vor Ort hin und schauen uns die Fabrik an. Und abgesehen von dem ersten Anwendungsfall, den man so im Kopf hat, gehen wir auch gemeinsam durch die Fabrik durch und schauen uns mal an, was denn noch so eigentlich automatisiert werden kann und machen so eine Art Mini-Automatisierungs-Roadmap, um mal zu gucken, was für Potenziale stecken da eigentlich so bei dir. Und was ist so ein Low-Hanging-Fruit und was ist wirklich schon eher komplex? Weil wir sehen uns ein bisschen als Berater für diese Fabriken. Wir sind herstellerunabhängig. Wir haben nicht den bestimmten Roboter A, den wir vertreiben müssen. Wir müssen auch nicht irgendwie den bestimmten Roboterhersteller B nehmen, sondern wir können da reingehen. Wir können uns das wirklich mal einfach auf einer lösungsorientierten Ebene anschauen und können versuchen, für den Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Und wenn wir uns das vor Ort angeschaut haben, dann durchlaufen wir natürlich irgendwie so 2, 3 Zyklen, um vielleicht nochmal die letzten Konfigurationswünsche irgendwie mitzunehmen, weil nicht immer ist das gebündelte Paket, was wir uns da vorher überlegt haben, die einzige und beste Lösung, und gehen dann tatsächlich in so eine Umsetzung. Normalerweise dauert so ein Prozess bei Unternehmen, die sich irgendwie im Sondermaschinenbau bewegen, und wenn man da so quasi mit anderen spricht, manchmal bis zu 12 Monate, weil die versuchen sehr viel Rocket Science draus zu machen. Sie versuchen dir zu erklären, wie kompliziert die Welt ist und was eigentlich alles nicht möglich ist oder nur möglich ist, wenn man viel bezahlt. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir machen wollen. Wir wollen nach dem Besuch bei dir vor Ort innerhalb von 48 Stunden dir das Konzept rüber schicken, einen Preis, also einen Daumenwert auch schon mal mitgeben und sagen, Mensch, ist das überhaupt etwas, was sich für dich rechnen würde, ja, wenn du das machst? Und gehen dann halt super schnell in den Prozess weiter und versuchen dann möglichst gemeinsam irgendwie die beste Lösung zu finden.
Trotzdem klingt das für mich ziemlich aufwendig. Also wenn du jetzt sagst, okay, da geht's so bei 2.000 noch was Euro los im Leasing pro Monat, dann ist das so, ja, ich würde mal sagen, das wäre vielleicht zwischen 50 und 80.000 irgendwo als Investition dann, wenn ich es jetzt upfront bezahle. Dafür fahrt ihr hin, dafür schaut ihr euch die Prozesse an, dafür müsst ihr dann mit Sicherheit auch jemanden haben, der sehr, sehr gut über Maschinenbauen, über Logistikprozesse oder Produktionsprozesse Bescheid weiß. Der muss sich das wirklich genau angucken, noch sehr genau bewerten, was geht nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das trotzdem auch wenn du es jetzt sehr, sehr einfach dargestellt hast, es hörte sich wirklich sehr flüssig an, sehr gut. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, das ist erstmal ein Prozess, der dann doch wahrscheinlich von A nach B mehrere Wochen dauert, so als Lead-Cycle, Punkt 1. Punkt 2, dass doch viel menschliches Wissen und Erfahrung da irgendwie reinfällt in so einen Verkaufsprozess und der dementsprechend sehr teuer ist. Lohnt sich das dann wirklich schon für so eine relativ überschaubare Investitionssumme?
Ja, es ist natürlich irgendwie alles ein Stück weit vereinfacht dargestellt, ne? Also auch auf die Entscheidungszyklen auch bei dem Kunden dauern auch natürlich eine gewisse Zeit. Da bist du trotzdem irgendwie 3 bis 6 Monate irgendwie mal unterwegs von Stufe zu Stufe, bis dann irgendwie mal alles durch ist und der Kunde dann sagt, komm, ich mach das. Aber das lohnt sich für uns ab dem ersten Roboter und das lohnt sich auch für den Kunden innerhalb von 1,5 bis 2 Jahren, also als Amortisationsrechnung. Das also heißt, für beide Seiten ist es ein Win-Win. Von daher sind wir da so absolut fein mit. Und klar macht es für alle am meisten Spaß, wenn man natürlich sagt, das bleibt nicht nur bei dem ersten Roboter, sondern man hat auch das Potenzial, irgendwie auf 10, 15, 20 hochzugehen. Und gerade deswegen schauen wir so, dass wir immer schnelle Amortisationszyklen haben, erstens, und dass wir zweitens aber auch ein standardisiertes Produkt haben, den Maloch-Robot, der konfiguriert werden kann, also wo wir Bausteine austauschen, aber wo für uns relativ einfach und überschaubar der Aufwand ist, die Dinge dann auch tatsächlich auszuliefern und in Betrieb zu nehmen. Ja, also es ist am Ende des Tages kein Sondermaschinenbau, den man bekommt, ja, also es wird nicht jede Sonderlocke erfüllt. Aber dafür bekommt man ein Puzzlestück in die eigene Fabrik rein, was proven ist, ja, was schon woanders irgendwie läuft, wo man sich darauf verlassen kann, weil die Qualität immer da sein wird. Und drittens, weil man mit der Software die Anpassungsfähigkeit hat, sich wieder auf eigene Prozesse auch wieder umzustellen.
Okay, klingt sehr überzeugend. Jetzt sitzt ihr in Paderborn ja durchaus in der Mitte zwischen sehr, sehr vielen industriellen Zentren auch in Deutschland, ne? Da ist Ostwestfalen-Lippe, da ist auch das Ruhrgebiet nicht weit weg. Ist das ein Faktor bei euch in der Standortwahl gewesen?
Paderborn hat einen brutalen Vorteil, sage ich immer so gerne. Wir haben hier in Ostwestfalen-Lippe ganz, ganz viele Unternehmen, Hidden Champions zum Teil, die Milliarden Umsätze machen mit Steuerungstechnik in der Automatisierung. Also mit wirklich fantastischen Geschichten von Beckhoff über Phoenix Contact, Weidmüller, Vago, und Lenze, um jetzt mal irgendwie mehrere zu nennen und nicht für ein Unternehmen hier Werbung zu machen. Also wirklich brutaler Talentpool, wie man so sagen könnte. Und auf der anderen Seite sehr, sehr viel produzierende Industrie, wie schon von dir angesprochen, ne, Ostwestfalen, aber auch Ruhrgebiet, relativ starke Wirtschaftsstandorte hier in Deutschland, hat für uns halt super Punkte zusammengebracht. Und der letzte und dritte Punkt ist die Forschung und Entwicklung. Das heißt auch mit einem Fraunhofer-Institut, mehrere Fraunhofer-Institute, die alle irgendwie so eine Stunde, anderthalb von uns entfernt sind, haben wir echt einen riesen Mix aus Wissen, Talent und tatsächlich Wirtschaftsstärke. Ich selber bin Paderborner, ne, und man hört so diesen Lokalpatrioten auch aus mir dann raussprudeln. Liegt aber auch daran, ich habe während des Studiums, neben den Studien, ganz viele unterschiedliche Unternehmen irgendwie gearbeitet, war auch in China und habe aber gesehen, was man so an Paderborn wirklich richtig schätzen kann. Für so Leute wie uns, die irgendwie, ich sag mal, heads down, Vollfokus auf wir entwickeln und wir liefern aus, es ist ein super toller Standort.
Also wenn man sowas in der Umgebung hat, also zum einen mal traditionelle Wettbewerber, dann natürlich auch Forschung, Universitäten, dann ist das ja eigentlich eine gute Voraussetzung, um auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Dafür kann ich mir vorstellen, dass bei euch in der Gegend vielleicht noch nicht jeder im Startup arbeiten will oder dass das zumindest mal nicht die erste Wahl bei der Arbeitgeberwahl ist. Wie macht ihr das dann, die Talente zu euch zu ziehen?
Spannend ist auch, ja, dadurch, dass Ostwestfalen jetzt noch nicht die vielen Unicorns herausgebracht hat, hat man aber auch sehr viel Auswahl an Bewerbern, die sagen, ich hätte aber mal Lust, in einem Startup zu arbeiten. Ich möchte andere Strukturen kennenlernen. Ich möchte eine andere Kultur kennenlernen. Und das ist tatsächlich halt auch einer der Vorteile, den man dann haben kann. Natürlich ist das auch irgendwo aufwendig und im Sinne von der Kommunikation und irgendwie Präsenz hier in der Region, weil man dann halt auch viel andere Konkurrenz hat, die sehr viel Sicherheit und Stabilität bietet. Aber genau die Leute muss man halt treffen, die nämlich Bock haben, was Neues zu gestalten, die einen neuen Weg gestalten wollen, eine andere Kultur kennenlernen wollen, die selber mehr Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist die Art und Weise, wie wir es kommunizieren. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir uns hier so in der Region darstellen. Unter all den Ostwestfalen, die eher so konservativ sind, sind wir vielleicht mal so der kleinere, buntere Vogel, der dann auch entsprechend die Leute damit abholt.
Wie bunt ist der Vogel denn? Was würdest du sagen, ist eure Unternehmenskultur? Wodurch ist die besonders geprägt?
Also für Ostwestfalen sind wir vielleicht bunt, ja. Also wenn man uns dann doch nochmal irgendwie mit Berlin vergleichen würde, sind wir dann gar nicht bunt. Also jetzt nicht falsch verstehen, sondern im Sinne von nicht so der Ausreißer zwischen all den Startups, was die Unternehmenskultur angeht. Wir sind ganz, ganz stark geprägt von ich sag mal, zwei, drei Werten. Von all den Werten, die wir hier definiert haben bei Unchained, ist, glaube ich, das Thema Achievements extrem wichtig bei uns. Ja? Also wirklich erfolgsorientiert Woche für Woche einen Sieg einzufahren und da auch wirklich maximal zielorientiert zu arbeiten. Das macht ganz viele Leute hier aus. Also nicht lang schnacken, sondern einfach machen. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns hier ausmacht, und dementsprechend auch manchmal risikobereit sein, nämlich das Thema Creativity haben wir als Wert für uns ganz stark definiert, zu sagen, wir nehmen Risiken, wir probieren Dinge aus, wir sind in der Technologie unterwegs, wir sind im Deep Tech Bereich zum Teil unterwegs. Und das, worauf sich jede Fabrik verlassen muss, ist sehr gute Qualität. Aber um das zu wissen, was man da am Ende liefert, muss man hier vor Ort sehr viele Risiken eingehen, sehr viele Dinge ausprobieren und mal auch in Kauf nehmen, dass man mal Dinge macht, die für die Mülltonne sind. Und das ist etwas, was so sonst in der Industrie hier bei uns nicht so gerne gesehen wird, aber genau das müssen wir tatsächlich machen. Und dann auch immer pragmatische Lösungen zu finden, weil es nicht immer jede Ressource gibt. Ja, und da auch mal ganz pragmatisch irgendwie den Umweg zu gehen und zu sagen, wir gehen mal irgendwie die Extrameile mit dem Risiko und versuchen mal durch einen Schritt eine Lösung zu finden, die sonst eigentlich keiner wirklich richtig sehen würde. Und das ist so, glaube ich, das, was uns da nochmal hier besonders macht, dass wir nämlich ganz viel Vertrauen sehr früh in die Hände von, sag mal, unterschiedlichsten Personen geben, die sich ausprobieren dürfen, die Fehler machen dürfen, und die dann auch daraus lernen dürfen.
Wie haltet ihr es mit dem Homeoffice?
Wir haben keine Policy. Also wir sind da, wir geben gerne die Verantwortung in die Hände der Menschen, die hier arbeiten. Das heißt, ich schreibe keinem vor, wann er wo sein soll. Punkt, genau. Also von daher heiern wir auch Leute außerhalb von Paderborn, die wir dann alle 6 Wochen hier zu uns einladen. Das heißt, da haben wir immer so ein Company Day, wo wir dafür sorgen, dass die Leute hierher kommen können, dass sie auch hier nochmal übernachten können, wo wir Team-Events machen, damit wir immer wieder regelmäßig zusammenkommen. Aber ich sag mal, 80% der Firma ist trotzdem hier in der Region angestellt und findet sehr regelmäßig den Ort hier im Headquarter und arbeitet von hier.
Das hatte ich jetzt noch nicht gehabt, dass das so irgendwie offen gelassen wurde. Also die meisten sagen, oder zunächst hätte ich jetzt erstmal gesagt, okay, das ist Office First. Hätte mich jetzt auch nicht wirklich überrascht. Bei einem hardwarelastigen Thema habe ich das jetzt schon öfter gehört. Wir müssen schon zusammenkommen, sonst funktioniert das alles nicht. Auf der anderen Seite heiert ihr dann auch bewusst Leute woanders und zwingt die auch nicht zum Umziehen. Das ist also nicht die Erwartung. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Wir sehen uns da als hybrides Modell. Und das, was wir machen, ist dann teilweise, wenn wir da Rollen haben, wo wir glauben, dass die häufiger hier sein sollen, machen wir uns vorher schon in den Gesprächen gemeinsam Gedanken, auch mit dem Bewerber, mit der Bewerberin, und sprechen auch sowas wie irgendwie Travel-Themen an. Ja? Also wie oft kannst du dir vorstellen zu kommen, was muss dafür irgendwie gegeben sein, und da machen wir uns dann schon im Rahmen des Prozesses sehr viele Gedanken dazu, gemeinsam dann aber.
Musstest du mal jemanden überzeugen oder was wäre so dein Hauptpitch für Paderborn, um dahin zu ziehen?
ja, wir haben auch zum Teil schon Leute davon überzeugen können, auch nach Paderborn zu ziehen, auch aus Berlin, München oder irgendwie aus einem anderen Land wie Dänemark. Der Hauptpitch für Paderborn ist eigentlich, du bekommst den absoluten Flair einer einer Stadt, die extrem viel zu bieten hat, sowohl kulturell als auch irgendwie an Erlebnissen, mit sehr kurzen Wegen, wo super Effizienz herrscht. Also zwischen 15 und 20 Minuten bist du überall, und mit sehr, sehr viel Natur, sehr grüne Stadt, und mit sehr vielen Möglichkeiten quasi drumherum Dinge zu erleben, mit einem fantastischen Team, was riesige Dinge nach vorne bringt und bewegt, mit einem riesen Spirit, sodass du eigentlich die perfekte Kombination hast zwischen geilen Spirit in der Firma und mal irgendwie ein bisschen Ausgleich in der Natur oder irgendwie kulturell. Und wenn es dann zu den großen Städten gehen soll, dann sind die auch nicht alle mehr als eine Stunde entfernt, also dafür auch in guter Reichweite.
Nimm uns nochmal zurück, so an den Anfang deiner unternehmerischen Reise. Du hast gesagt, das fängt in China an. Wie war so dieser Moment ab? Wo hast du gesagt, da muss man jetzt was machen, da muss man jetzt was gründen und ich überlege mir was?
Ja. Du, unternehmerisch hat es mich eigentlich schon während des Studiums die ganze Zeit bewegt. Ich war schon Freelancer und quasi sowas wie so ein studentischer Berater während des Studiums und durfte ganz viele Fabriken und Systeme irgendwie während dieser Zeit schon kennenlernen und durfte mich damit so ein bisschen unternehmerisch bewegen, indem ich alleine unterwegs war. Hier an der Uni Paderborn dann auch ganz viele Entrepreneurship-Kurse mitgemacht und da auch schon mit zwei, drei Unternehmen in der Kooperation gewesen. Um mal an einer potenziellen Idee zu arbeiten, durfte dann ein anderes Unternehmen begleiten bei der Ausgründung und war dann in China so und hatte eigentlich schon immer im Kopf, wenn ich was sehe, wo ich glaube, da kann man riesig was bewegen, dann will ich das auch umsetzen. Und China hat mir dann ein Stück weit so die Augen geöffnet, dass die Automatisierung einfach ein Riesenpotenzial ist für uns in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA und dass China bewiesen hat, dass es ein großer also auf großer Skala schon sehr gut funktionieren kann. Und so bin ich quasi zurückgekommen und habe knapp ja über ein Jahr lang, ich sag mal, mit Kollegen zusammen erstmal forschungsnah geschaut, was muss man denn überhaupt tun, um Robotik flexibler zu bekommen, Angebote wahrgenommen, wie dann so ein hier in NRW, Startup Transfer NRW heißt das Programm, also quasi an der Uni, an der Idee und an der Software erstmal zu forschen und zu entwickeln, bevor das dann tatsächlich irgendwie in die Industrie überführt werden muss, und konnte dadurch quasi dann irgendwie diesen Weg gestalten, ja, und erstmal ein paar Dinge herausfinden, bevor wir dann sagen können, yo, das Problem ist wirklich groß genug, um da dran zu gehen.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass du ja gesehen hast, dass der Zugang zu dem Thema so eine der größten Hürden erstmal ist, ne? Typischerweise wird man aber in der Forschung nicht unbedingt dafür belohnt, dass man sagt, ich baue jetzt erstmal einen Marktplatz, weil das hier habe ich jetzt rausgefunden. Da werden meistens ja doch eher sehr technische Lösungen gefördert und so Marktplatz gilt jetzt zumindest mal 2018, 2020 nicht mehr als technologisch so anspruchsvoll, dass das so war. War da mal so ein Reibungspunkt zwischen irgendwie, ich muss hier was Hightech präsentieren, aber so die erste Genese von meiner Lösung oder der erste Puzzleteil von meiner Lösung ist eigentlich nur bestenfalls Mitteltech, sagen wir mal.
Ja, also wäre das so gewesen, dass wir nur den Marktplatz irgendwie im Kopf gehabt hätten, wäre das tatsächlich schwierig geworden. Das, was wir aber schon immer gesagt haben, ist, wir wollen die Robotik flexibler machen, einfacher machen. Wir wussten, dass wir dieses Betriebssystem bauen müssen. Wir wussten, dass wir das auch nicht nur irgendwie auf einem Low-Level diese ganzen unterschiedlichen Komponenten miteinander verbinden müssen, was auch schon technisch komplex ist, sondern wir wussten auch, wir müssen Robotern das Sehen beibringen. Ja, also wenn du Flexibilität haben willst, wenn du willst, dass du ganz viele unterschiedliche Produkte erkennen kannst, verpacken kannst, immer wieder diesen Wechsel vollziehen möchtest, dann musst du auch am Ende des Tages irgendwo KI einsetzen, kamerabasiert, um dann Produkte zu erkennen, greifen und auch irgendwie abzulegen. Und das, was wir tatsächlich von Anfang an gemacht haben, ist diese Computer Vision Software zu entwickeln, die dann so ein bisschen mehr und mehr in diesem operativen Betriebssystem gemündet ist, als ein Teil der Gesamtlösung. Aber das war auch der erste Pitch. Also abgesehen davon, dass wir quasi festgestellt haben, der allgemeine Zugang, also diese User Journey vom Suchen übers Finden, dass die irgendwie fehlerhaft ist, haben wir halt immer gesehen, die Integration ist das Problem. Und Integration ist ein Thema, wie man es lösen kann, ist softwarebasiert. Und das war das, was wir auch tatsächlich über das Förderprogramm dann am Anfang erstmal gestartet haben.
Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr schon irgendwie im Team so zwei Geschwindigkeiten dann auch managen musstet? Zum einen mal so diese etwas längerfristigere Hightech-Entwicklung und auf der anderen Seite dann aber auch schnell am Markt was zu zeigen, was jetzt erstmal noch nicht da ist.
Ja, nicht nur mussten, sondern müssen auch immer noch, ja. Es ist immer noch etwas, wo du von Anfang an sagen musst gegenüber dem Kunden, das ist noch auf der Produktroadmap und das wird erst noch kommen, ja, aber wir wollen gerne mit dir dich als Pilotkunden gewinnen für das Thema. Und dann gibt es halt den Teil, der schon voll ausgereift ist, den du ausrollen kannst und den du skalieren kannst und der dann irgendwie über einen schnelleren Weg geht, ne? Diese beiden Themen hast du meiner Meinung nach immer in der Produktentwicklung. Hardware-Software-Kombination ist dann nochmal ein Stück weit riskanter, ja, weil du dann manchmal in Pilotthemen reingehst mit Kunden, wo du sagen musst, wir wissen noch gar nicht, ob das auf dem industriellen Maßstab so dann irgendwie dauerhaft mal funktioniert, aber das ist das Risiko, was man als Pilotkunde dann entsprechend nimmt. Und das war auch von Anfang an ein Thema, was uns bewegt hat, ja. Und da sind wir auch sehr dankbar für die Region, die wir haben, mit vielen Unternehmern, also Unternehmerfamilien auch, die wissen, dass sie ein gewisses Risiko eingegangen sind bei den allerersten Robotern, die wir so installiert haben, die uns aber die Möglichkeit auch geben wollten und beide Seiten haben super davon profitiert. Man hat Roboter bekommen, die super intelligent sind, die schon 2 Schritte dem voraus waren, was irgendwie andere Leute angeboten haben, zu wahrscheinlich einem vergleichbaren geringen Preis zu dem, was man damals da quasi bekommen hat. Von daher hat das sich, glaube ich, sehr, sehr viel für beide Seiten gelohnt und auch wird sich in Zukunft auch mal wieder für Pilotkunden auch lohnen.
Wir haben jetzt so die erste Idee haben wir schon gesehen. Wir haben dann den Forschungsteil gesehen. Wie war das mit deinen Co-Foundern? Wie hast du die kennengelernt?
Von der Suche oder Kennenlernen ging quasi über die ganze Zeit im Studium, wo ich in diesen Entrepreneurship-Kursen unterwegs war, habe tatsächlich dort einen der Gründer, späteren Gründer kennengelernt und dann auch quasi über die Ecke den dritten. Wir waren zu dritt am Start, haben dann aber nach einem Jahr festgestellt, dass wir dann zu zweit weitermachen. Aber so ging quasi die Brücke auf, dass man sich erstmal in diesen Kursen kennengelernt hat und später gesagt hat, irgendwie passen auch die Skills gerade ganz gut zusammen zu dem, was wir so beobachtet haben. Dann können wir auch gemeinsam loslegen.
Seid ihr dann mit einem Exist-Gründerstipendium gestartet oder was war so die erste Finanzierung, die ihr für euch akquirieren konntet?
Ja, genau. Wir haben ganz am Anfang erstmal Gründerstipendium NRW genutzt. Das ist dann, glaube ich, das sind so die ersten Schritte mit irgendwie 1.000 € im Monat. Haben daraus quasi erstmal die Forschung gemacht, Marktforschung gemacht und haben dann einen Antrag gestellt für Startup Transfer NRW, also ein größeres Forschungsprogramm, mit dem wir dann quasi auch eine Zeit lang gelaufen sind und dann quasi das Wissen aus der Uni in die Gründung transferiert haben.
Und wie ging es dann weiter? Ich meine, jetzt vor ein paar Wochen hat man doch große spannende Nachrichten von euch gelesen. Wie ist so auf der Kapitalseite dann eure Reise weitergegangen?
Ja, also wir hatten glücklicherweise das Forschungsprogramm, was uns am Anfang sehr geholfen hat, aber nachdem das vorbei war, ich glaube so knapp 4, 5 Wochen nach Gründung der Firma haben wir dann auch die erste Finanzierungsrunde gemacht, auch mit einem regionalen Fonds hier, Technologiefonds OWL, der uns dann quasi ab der ersten Sekunde mit unterstützt hat. Und sind dann erstmal, weil es erstmal viel Entwicklung brauchte, weil es halt sehr viel irgendwie Hardware-Software ist, haben wir einen Weg über Family Offices entsprechend gesucht. Also quasi die ersten Finanzierungsschritte, Pre-Seed, Seed, mit Family Offices zu machen, weil wir gesagt haben, wir wissen noch gar nicht, ob es dann ein Venture Capital Case wird. Wir müssen erstmal schauen, dass wir quasi die Grundlagen der Technologie lösen und dann gehen wir in die Skalierung rein und haben dann jetzt in der letzten Runde, also in der Series A, dann auch klassisch Growth und Venture Capital mit dazugenommen, weil wir jetzt gesehen haben, dass sowohl Traction als auch Technologie so zusammenkommt, dass man daraus diesen größeren Case auch bauen kann.
Ja, wer ist da so dabei? Wer hat bei euch jetzt in diese A-Runde investiert?
Also im ersten Schritt, wir haben die Runde in zwei Teile geteilt. Im ersten Schritt war Future Industry Ventures dabei, quasi ein Joint Venture aus Redstone und der japanischen SBI Bank. Genau, Family Office ist DFZ, also Dieter Schwarz Stiftung, die dahinter steht, der Gründer von Lidl. Und jetzt ganz zuletzt kamen dann Diritissima Growth Partners dazu mit einer Vivo, die einerseits in München und in irgendwie Polen sitzen, die jetzt quasi mit uns den nächsten großen Schritt gehen.
Dieter Schwarz klingt ja jetzt erstmal auch gut vielleicht für Intros, ne? Die Zulieferer von Lidl und Kaufland sind ja wahrscheinlich auch potenzielle Kunden für euch.
Ja, absolut. Also einerseits hat, glaube ich, jeder Supermarkt oder jede Kette hat eigene Warenlogistik und Logistikhallen und dann die einzelnen Zulieferer, die dann da mitarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein Thema und tatsächlich sehen wir sogar bisschen runter, also Consumer Package Goods und Fast Moving Consumer Goods, die haben alle auch entsprechend die Verpackungsindustrie mit dahinter, die sehr, sehr viele Logistikprozesse hat und das ist so genau der Strang, den wir uns da im Detail anschauen.
Ja, und auch große Volumen, ne? Also da ist Automatisierung wahrscheinlich auch nochmal vorteilhafter.
Ja, also das ist im ersten Schritt natürlich mit dem Blick auf die Vision, dass du dann Einzelaufträge später mal automatisieren willst, hilft jetzt natürlich am Anfang, wenn du größere Volumen mit dabei hast. Aber alle haben das gleiche Thema. Ja, sie haben trotzdem immer wieder Wechsel in den Produkten, immer wieder Anpassungen in den Produkten und immer wieder Veränderungen im Layout, einfach weil auch Lebensmittel und FMCG und CPG-Produkte davon leben, dass halt auch immer wieder was angepasst wird, damit man irgendwie interessant bleibt. Und dementsprechend hat man da auch mit diesen Wechseln zu tun.
Schauen wir jetzt mal so ein kleines bisschen in die Zukunft. In 5 Jahren mache ich meine Lieblingsnachrichten-App auf. Da ist ein wirklich großer Artikel über euch drin. Was würdest du sagen, ist die Headline?
Die Headline ist, Unchained Robotics hat weltweit allen Fabriken den ersten Roboter ausgeliefert. Das heißt, dass wir wollen dieser Vision treu bleiben, dass wir Fabriken weltweit dabei helfen, den passenden Roboter zu suchen, zu finden und zu integrieren. Und ob wir das jetzt in 5 Jahren dann erreichen oder ob wir dann 6 oder 7 dafür brauchen, sei mal dahingestellt. Aber der Weg ist ganz, ganz klar. Wir wollen jeder Fabrik einen Roboter gestellt haben, um dort in die Automatisierung einzusteigen.
Ja. Das ist jetzt natürlich die große internationale Vision. Wir haben bis jetzt tatsächlich nur so über Deutschland gesprochen, fällt mir gerade auf. Was ist jetzt so der nächste Schritt für euch, um in dieser Vision noch näher zu kommen?
Ja, wir wollen natürlich unser Versprechen erfüllen, dass es total easy ist, so einen Roboter bei sich zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und das, was uns da am meisten herausfordert, ist jetzt auch dann zum Beispiel die ersten Roboter, die in die USA gegangen sind. Mittlerweile sind über 20 Roboter, Malocha-Bots, in den USA aktiv, wo Kunden von uns alleine in der Lage sind, diesen Roboter anzunehmen, anzumachen, in 10 Schritten durchzukonfigurieren und in den Betrieb zu stellen. Das ist so quasi der besondere Case jetzt für uns gewesen, den wir jetzt weiter fokussieren werden. Und die USA ist ein ganz, ganz wichtiger Markt in der Robotik. Die USA hat weniger Roboter installiert als die EU. Und dementsprechend ist da nochmal deutlich mehr Musik hinter, insbesondere mit diesen Bestrebungen, dass man mehr Produktion wieder ins eigene Land holen will.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich eine Riesenchance für euch. Und die meisten Leute nehmen es nicht so wahr, aber letzten Endes ist die amerikanische Wirtschaft ja auch sehr mittelständisch geprägt. Ne? Also es gibt zwar diese großen, ultragroßen Konzerne, die wir hier immer sehen, die uns ernähren und unseren Alltag irgendwie strukturieren, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele mittelständische Unternehmen. Wie kriegt ihr da den Zugang zu denen? Wie unterscheidet sich da der Kundengewinnungsprozess für euch?
Einen großen Vorteil, den wir haben, ist halt der Online-Marktplatz, ja, der für uns auch als Lead-Generator funktioniert. Wir haben jetzt schon echt einiges an Traffic von den USA. Wir haben dort auch schon einige Anfragen gehabt, die wir vorher nicht bedienen konnten. Und mit dem weiteren Wachstumskapital wollen wir halt das wirklich verstärkt nutzen. So wie wir hier in Deutschland anfangs inbound-only gewachsen sind, wollen wir das in den USA ähnlich machen, um da quasi Schritt für Schritt den Weg zu machen und da in einzelnen Regionen die ersten Schritte auch tatsächlich zu machen.
Die USA gelten ja immer so als der große einheitliche Markt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Habt ihr da schon irgendwie Erfahrungen gemacht?
Ja, ich sag mal, von den Vorschriften, die es so im Bereich Robotik und Maschinenverordnung gibt, ist es tatsächlich alles sehr, sehr einheitlich. Ja, es gibt da vielleicht bei den ein oder anderen Ländern dann irgendwie andere Beschränkungen im Sinne von, wann darf man mal einen Roboter installieren und wann nicht und wer muss da irgendwie Mitspracherecht haben bei so Unions und so. Aber ehrlicherweise sieht das da für uns aktuell sehr, sehr ähnlich aus, alles in den einzelnen Bundesländern und deswegen werden wir uns auf bestimmte Industrieregionen deutlich stärker fokussieren.
Ja, und jetzt im Vergleich dazu, welche Rolle spielt Europa dann für euch bei diesen Zukunftsplänen?
Europa bleibt sehr wichtig. Ja, man merkt auch, wie sich so die Stimmung dreht in Europa. Das hat man so als Gefühl auf jeden Fall. Aber wenn man sich das Potenzial anschaut, und was da so an Möglichkeiten ist, dann muss sich da Europa auch nicht verstecken. Es ist aber hin und wieder, was die einzelnen Beschränkungen in den einzelnen Ländern angeht und Sprachen, schon auch ein anderes Brett, was man tatsächlich zu bohren hat in Europa. Da ist USA deswegen auch ein bisschen spannender in der einen oder anderen Hinsicht.
Ihr denkt ja dann mit Sicherheit schon auch über Investitionen nach. Investiere ich jetzt mehr in den amerikanischen Markt oder mehr in den europäischen Markt? Wo würdet ihr da jetzt kurzfristig, mittelfristig den Schwerpunkt setzen?
Kurzfristig nutzen wir alles, was wir an Möglichkeiten haben, um in Europa da auch weiter zu wachsen. Wir haben jetzt einige tolle Beweise gehabt. Roboter sind installiert aktuell in Deutschland, Polen, Niederlande, Frankreich. Jetzt geht es auch Richtung UK. Also nicht mehr wieder EU, aber ne, du weißt, was ich meine. Aber das sind schon so Footprints, die wir haben und die wollen wir weiter nutzen. Dann wollen wir auch die einzelnen Leuchttürme, die wir in den einzelnen Ländern haben, auch verstärkt nutzen. USA, dafür gehen wir die ersten Schritte, ja, und wollen auch mit den ersten Kunden da weiter wachsen. Wir werden da auch sehr fokussiert quasi auf eine Lead-Gen-Strategie fahren. Aber um USA als richtigen Markt richtig aufzumachen und richtig zu skalieren, werden wir auch eine andere Struktur brauchen als das, was wir jetzt in der letzten Finanzierungsrunde haben.
Ja, da habt ihr ja auf jeden Fall schon eine ganze Menge zu tun. Spielen dann irgendwelche Schwellenländer, ich sag mal, Indien fällt immer mal wieder oder Vietnam, spielt das dann für euch eine Rolle auch noch? Oder sagt ihr, nee, wir haben jetzt mit den USA und mit dem, was in Europa eh schon läuft, haben wir schon viel zu viel zu tun?
Nein, genau. Asiatischer Raum ist aktuell gar nicht für uns das Thema, weil wir da auch vom Mindset und der Art und Weise, was gebraucht wird, glaube ich, noch einen weiteren Schritt gehen müssen in der Produktentwicklung. Asien hat sehr, sehr häufig auch einfach diesen Good Enough-Gedanken, den man zum Beispiel in der EU oder USA nicht so häufig sieht. Da ist ein gewisser Anspruch auf Qualität und Servicequalität irgendwo da. Und darauf sind wir heute noch nicht so ganz ausgelegt, das als reines Good Enough für Asien zu machen.
Nehmen wir mal an, du bist in Paderborn beim Bäcker, dich erkennt jemand, neulich war was in der Zeitung und da hat er dich gesehen und er spricht dich an, ich habe eine Idee, ich überlege gerade da was zu gründen. Was wäre so dein Top-Tipp, den du ihm mitgeben willst, gerade in den 3 Minuten Wartezeit in der Schlange, was könntest du ihm sagen?
Insbesondere wenn es so früh ist, glaube ich, ist das Einzige, was hilft, mit unendlich vielen Menschen zu reden. Also die KPI, die man eigentlich messen sollte, ist, mit wie vielen unterschiedlichen Menschen am Tag habe ich meine Idee besprochen und validieren lassen. Und die zweite KPI ist wahrscheinlich irgendwie, die man aus dem Bauchgefühl haben muss, wie viele Fragen habe, wie war mein Redeanteil eigentlich? Wie viele Fragen habe ich gestellt und wie lange Antworten habe ich dazu bekommen? Weil am Ende des Tages ist das Einzige, was hilft, ist Input und echtes Marktfeedback. Und nicht irgendwie lange an Sachen zu basteln und zu doktern, bis man wirklich herausfindet, dass es gebraucht wird oder nicht gebraucht wird. Das sehe ich ganz häufig bei diesen forschungsnahen Themen. Wenn man so ein Forschungsprogramm hat, was einen irgendwie lange finanziert, dann macht man es sich gerne mal zu gemütlich und baut erstmal, bevor man weiß, was der Kunde irgendwie will. Und da wäre mein ganz, ganz dringender Rat, möglichst viel reden, möglichst viel pitchen, möglichst viel Feedback holen, möglichst mit Produkten rausgehen, für die man sich schämt, damit man möglichst schnell Feedback bekommt. Das ist eigentlich das, worauf ich meinen Fokus setzen würde.
Da kann ich voll dahinter stehen. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Danke auch für deine Zeit, Mladen. Und ich glaube, ihr habt da was richtig Großes. Ihr habt definitiv auch das Team, um das umzusetzen. Ich wünsche euch alles Gute, dass eure Vision dann auch Realität wird.
Ich danke dir sehr, Christian. Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Mladen Milicevic von Unchained Robotics. Besonders beeindruckt hat mich, wie clever der Marktplatz als Wachstumsmotor funktioniert. Er war von Anfang an die Inbound-Maschine des Unternehmens. Fabriken suchten nach Lösungen, fanden auf unchainedrobotics.de erstmals transparente Preise und Vergleichsmöglichkeiten und kamen so direkt auf das Team zu. Das Spannende ist, dieser Marktplatz ist viel mehr als ein klassischer Leadmagnet. Er ist nicht nur eine bunte PDF wie ein White Paper, sondern liefert echten Mehrwert. Unternehmen können schon online vergleichen, konfigurieren und die eigenen Fragen beantworten. Diese Daten machen es dann möglich, dass Mladen und sein Team im nächsten Schritt schnell und präzise beraten können. Für ein Hardware- und Softwaregeschäft, das stark auf individuelle Kundenbedürfnisse eingeht, ist das Gold wert. Denn es verkürzt die Lead-Zyklen, es macht die Gespräche konkreter und spart allen Beteiligten Zeit. Am Ende ist der Marktplatz gleichzeitig Schaufenster, Vertriebstool und Beratungsansatz. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, lass eine Bewertung da und erzähle 2 Freunden davon. Feedback kannst du mir per LinkedIn oder an podcast@thisisnotberlin.com zukommen lassen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.